Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die Plattform auf Radio Free FM 102,6 MHz. Und ich nehme schon mal eines vorweg. Heute reisen wir um die Welt. So kann man das sagen. Es geht ein bisschen um Reisen. Und da zum Studio die unterschiedlichsten Personen. Es wird nach und nach wird ein anderer Trip, eine andere Reise, ein anderes Erlebnis, ja, belichtet und gestartet wird mit der Kathi. Die war nämlich in Schottland. Das habe ich mir schon sagen lassen. Und erstmal, hi Kathi.
Einen wunderschönen guten Nachmittag, Hallöchen.
Ich habe natürlich mich ein bisschen vorinformiert und kann ein bisschen klugscheißern über Schottland. Die Hauptstadt ist Edinburgh, seit 1437 steht auf meinem Zettel. Und es ist ein Landesteil des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. So viel mal zu den Streberfakten. Bevor wir zu Schottland kommen, vielleicht noch mal eine kurze Vorstellung deinerseits.
Ja, ich bin die Kathi. Ich habe hier schon ein halbes Jahr Praktikum gemacht bei FreeFM, studiere allerdings inzwischen schon 4 Semester in Lüneburg bei Hamburg, Kulturwissenschaften und Medien und Musik. Und ich reise sehr gerne und da ich Student bin, versuche ich auch immer möglichst günstig zu reisen und Schottland war da eine ganz gute Option.
Günstig reisen, hat es dann auch ein bisschen was mit dem Studium zu tun gehabt, deine Reise nach Schottland?
Naja, also mehr interessenshalber. Also ich wollte natürlich mein Englisch aufbessern. Das kommt im Studium ab und an zu kurz, da ich ja auf Deutsch vorwiegend studiere. Aber mich interessiert die Musikkultur in Schottland. Mich interessiert das Gälische. Dort wird ja immer noch einerseits eben Englisch gesprochen, mehr oder weniger, mit einem sehr interessanten Dialekt, aber auch dieses Gälische, dieses Altkeltische noch, ja.
Was war so der Hauptreiz für dich zu sagen, ich gehe nach Schottland?
Ich war im vergangenen Jahr bereits in Irland. Da hat mir die Landschaft einfach unglaublich gut gefallen. Diese steilen Küsten und das wilde Meer, das ist einfach eine atemberaubende Natur. Und Schottland kann da auf jeden Fall mithalten.
Also dich interessiert allgemein auch diese britischen Inseln und allgemein dieser Verbund?
Absolut, ja. Inseln strahlen für mich so ein bisschen Freiheit aus und ist irgendwie so ein Ort, an dem man wirklich mal zur Ruhe kommen kann.
Hattest du da noch genügend Ruhe in Schottland?
Ja, also zunächst, wir sind nicht nach Edinburgh geflogen, in die Hauptstadt, sondern nach Glasgow. Und das ist eine unglaublich interessante Stadt. Die ist einerseits, einerseits gibt es sehr viele Neubauten, die sich aber direkt an ganz alte klassizistische und Jugendstilgebäude reihen. Das war ziemlich spannend. Und die Stadt, wie man sich vorstellen kann, ist natürlich ziemlich belebt. Da findet man also erstmal eher weniger Ruhe, sondern wird überschüttet von Reizen, was ja auch was Schönes ist. Aber ich war dann auf vielen kleinen Inseln und dort kann man definitiv zur Ruhe kommen, ja.
Wann bist du losgegangen?
Vor 2 Wochen. Ich bin jetzt gerade frisch wieder hier im Lande. Und dann waren wir zunächst eben in Glasgow und haben da die Stadt unsicher gemacht und uns unseren kleinen Stammpub rausgesucht. Die Leute sind unglaublich nett und wie man sich das so vorstellt, wird abends einfach, erstmal nach dem Feierabend wird dann in den Pub gegangen, also so gegen 5 ist der Pub schon voll und dann setzen sich Leute einfach zusammen und machen Musik. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, weil ich finde, hier in Deutschland beginnt das Nachtleben, sage ich mal, ja immer erst so ab 11, vorher muss man sich nirgends blicken lassen und das geht dann immer relativ spät. Und ich bin ein Mensch, der gerne schläft, deswegen ist es ganz schön in Schottland, dass eben schon um 5 losgeht und dann ist dann so um 12 Schicht im Schacht und alle gehen nach Hause und das war irgendwie auch mal eine willkommene Abwechslung doch.
Ist es da auch so in den Pubs wie in England auch, dass es da diese Sperrzeit gibt von 23 Uhr, da geht nichts mehr über den Tresen?
Oh, das so lange war ich gar nicht drin, das habe ich nicht rausgefunden, aber das kann schon sehr gut sein.
Dann musst du halt auf jeden Fall nochmal nach Schottland fahren.
Auf jeden Fall, das wär, um das rauszufinden, das wäre ein gutes Alibi. Mhm.
Das ging ja am Anfang bei dir über Glasgow. Was war allgemein so die Route? Wirklich nur Glasgow und dann mal so einzelne Trips? Oder hattet ihr einen festen Plan vorher?
Nee, wir dachten einfach, wir gucken mal spontan. Wir wollten eigentlich auch mit dem Zelt los, weil man nämlich in ganz Schottland, naja, bis auf Loch Lomond und sowas, diese Naturschutzgebiete, kann man wild campen. Und wir haben dann aber den Wetterbericht gesehen und es sollte einfach durchregnen. Und dann dachten wir uns so, okay, vielleicht buchen wir dann doch nochmal kurz vor knapp Hostels. Und dann lief es quasi auf Glasgow erstmal raus und dann sind wir weitergegangen zur Isle of Bute. Das ist eine ganz kleine Insel, die eine Stunde westlich von Glasgow liegt. Da sind wir mit dem Zug ganz günstig hingekommen und die Fähren sind unglaublich günstig, also super für Studentenbudgets. Sind dann da irgendwie 4 Tage geblieben in einer kleinen Ferienwohnung, wo wir auch irgendwie nur 28 Euro Pfund gezahlt haben die Nacht und also auch relativ günstig für den Schwaben. Ja, dem Schwaben geht da ein Herz auf. Und dann sind wir noch weitergegangen auf die Isle of Mull. Die liegt dann sehr viel nordwestlicher und dort haben wir für eine Woche gewooft.
Was ist das?
Ja, Woofing ist so ein Konzept, da arbeitest du 5 Stunden am Tag oder eine bestimmte Anzahl an Stunden pro Tag an 5 Tagen in der Woche und darfst dafür kostenlos bei deinem Arbeitgeber übernachten und bekommst 3 Mahlzeiten am Tag.
Das heißt, ich gehe hin, arbeite und wohne dann sozusagen, ich nehme dann die Arbeit mit nach Hause sozusagen.
Ganz genau, ja. Und wir hatten Glück, wir haben bei einer sehr sympathischen Familie gewohnt und das war so eine Organic Farm, also die haben sich für also Bio quasi eingesetzt und sind auch vegetarisch unterwegs. Es war so eine richtige Detox-Kur da. Die haben halt immer ihre eigenen Kartoffeln und ihre eigenen Gewürze irgendwie dann, ja, irgendwie in leckere Mahlzeiten umgesetzt und ja, war eine tolle Erfahrung.
Was für so kulturelle Highlights bietet Schottland? Also gab es da auch Museen, in denen ihr drin wart oder allgemein Ruinen?
Ja, das auf jeden Fall. Unsere Farmer konnten sich leider nicht allein mit der Farm irgendwie über Wasser halten und der Farmbesitzer hat zugleich auch in einer Burg dort auf der Isle of Mull gearbeitet, die wir uns angeschaut haben. Das war spannend, es war also auch schon war schon von Verfall gekennzeichnet, aber hatte irgendwie eine ganz düstere Vergangenheit, nämlich hat im 16. Jahrhundert dort ein Königspaar gelebt und da gibt's ja viele Clans in Schottland und also seit Urzeiten und die Königin wollte einen neuen Mann heiraten, der aber ja irgendwie eine Intrige mit einem verfeindeten Clan geschmiedet hatte. Und als der Königssohn das mitbekommen hat, hat er 18 Leute umgebracht an einem Abend. Und das ist so unglaublich, weil der ganze Bau, ja, und die Einrichtungen sind halt so unglaublich schick. Und dann ist da eigentlich so ein grausames Verbrechen geschehen. Und dann fühlt man sich doch so ein bisschen unbehaglich in diesen Gebäuden. Das war ein Highlight und ansonsten in Glasgow gibt es natürlich unglaublich viele Museen, die sich auch lohnen, zum Beispiel das Design Museum oder das Museum of Modern Art. Genau.
Aber in Schottland, was ich halt auch Schottland kenne, das sind vor allem die Sportarten. Zum Beispiel die Fußballkultur natürlich, aber auch Rugby und Cricket und alles. Hast du da irgendwas mitbekommen?
Nee, tatsächlich so gar nicht. Also auf den Inseln wird es anscheinend nicht so richtig praktiziert. Also ich glaube, die Clans haben noch so Cricket-Schosen irgendwie, die sie aufrechterhalten. Und in Glasgow gibt es natürlich die Fußballmannschaft, aber also aktiv mitbekommen habe ich tatsächlich nichts davon.
Welche 3 Wörter würdest du verwenden, um kurz deinen Trip nach Schottland zu beschreiben?
Ui, Diversität auf jeden Fall. Also Schottland überrascht halt mit seiner rauen Küste, den freundlichen Menschen und den verschiedenen Baukulturen. Dann Tradition, also genau, die haben eben ja zum Beispiel das Kilt, Menschen laufen im Pub mit Schottenröcken rum, also Männer vor allem. Und man fragt sich immer, habt ihr was da drunter und was sollen die Farben? Also es ist auf jeden Fall ein lustiger Anblick. Und ein Antinationalstolz, weil, wie du sagst, Schottland gehört zu Großbritannien. Und man hat gemerkt, dass sich viele Schotten irgendwie lieber unabhängig sehen würden. Aber so was irgendwie, ja, einen ganz seltsamen Umgang mit ihrer Nationalität auch irgendwie einbringt. Aber dadurch sind das auch oft irgendwie so bescheidene, nette, hilfsbereite, interessierte Leute. Weiß nicht, also ja, habe mich sehr wohl gefühlt.
Also würdest du den Trip jederzeit wieder machen?
Auf jeden Fall. Und was auch noch von Vorteil war, auf den Inseln kann man sehr gut trampen. Also man kommt problemlos, kostenlos über die Inseln und kann so ganz viel erkunden.
Dann würde ich sagen, schon mal vielen Dank an dich, Kathi, für die Eindrücke über Schottland. Als nächstes gehen wir einfach noch ein bisschen weiter nördlicher nach der Musik und richten uns mal Richtung Island. Mal gucken, was da so passiert. Vorher erstmal ein bisschen Musik von The XX und Unhold.
Free FM.
Radio Free FM Colin aus Ulm mit der Plattform. Heute geht's um Reisen. Wir waren gerade eben in Schottland mit Kathi. Und jetzt geht's mit Ulrich noch ein bisschen weiter nördlicher. Und zwar jetzt geht's um Island. Island versteht sich ja schon mal. Der Name setzt sich zusammen aus Eis und Land. Ist die größte Vulkaninsel der Erde, also die Hauptinsel Islands. Und was man natürlich noch weiß aus dem Erdkundeunterricht, die Hauptstadt, die nennt sich Reykjavik. Die Frage jetzt erstmal an dich, Ulrich. Erstmal schön, dass du natürlich hier im Studio bist. Trotzdem vielleicht für den Hörer die erste Frage. Eine kurze Vorstellung deinerseits.
Eine kurze Vorstellung meinerseits. Also ich bin der Ulrich, das hat der Domme schon mal richtig gesagt. Ich bin hier seit 3 Wochen Praktikant. Das geht jetzt hier mein 4. Praktikum los. Ich find's cool. Ich bin hier. Los geht's.
Ja, du bist hier, warst aber davor in Island. Wo denn genau?
Also, ja gut, wir sind eigentlich nach Reykjavik geflogen. Da ist ja der einzige, also die haben, glaube ich, 2 Flughäfen sogar in Island, aber den in Reykjavik, den kennt man halt und da fliegt man dann halt hin. Und da haben wir uns die Hauptstadt erstmal 1-2 Tage angeguckt. Und wir sind aber eigentlich, wenn man nach Island reist, dann reist man da ganz bestimmt nicht wegen der Kultur hin, sondern weil es da einfach geile Natur gibt. Deshalb sind wir da hingefahren. Also, aber wir waren immer in der relativen Nähe von, wobei, so kann man es auch nicht sagen, wir waren immer im südwestlichen Teil der Insel, sind wir unterwegs gewesen, so in einem Umkreis von 200-300 Kilometern. Wir haben einen Mietwagen gehabt, da sind wir ein bisschen durch die Gegend gefahren und haben sehr viele tolle Sachen angeguckt, ja.
Wie lange warst du in Island?
Wir waren ein bisschen mehr als 2 Wochen, also 15 Tage waren es, glaube ich, insgesamt.
Und allgemein so der erste Eindruck, wirklich so verschneit und kalt oder doch eher ein bisschen sommerlich?
Sommerlich insofern, dass wir im Sommer da gewesen sind, ja. Island ist halt, muss man vielleicht dazu sagen, der oberste Rand kratzt gerade so am nördlichen Polarkreis entlang. Also es ist recht weit nördlich, aber im Sommer ist es an sich, wären es angenehme Temperaturen und der Wind ist recht unangenehm. Also es ist eine sehr windige Insel und folglich ist es durch den Wind halt immer ein bisschen kalt. Ja, also das ist so viel dann zum Klima. Man mag, wenn man ein bisschen näher zur Natur geht, kann man da vielleicht noch ein bisschen was sagen. Island ist ziemlich still, wenn man vom Wind absieht, denn man hat eigentlich fast keine Vögel oder Insekten. Das fällt einem eigentlich erst so nach ein paar Tagen auf, dass man einfach nichts hört. Das ist man so, wenn man aus Deutschland kommt, gar nicht gewohnt. Da fieps und zirps ja immer irgendwo, aber da oben ist halt einfach nichts. Und das ist halt ziemlich spannend. Dann hat man auch diese bizarren Felslandschaften und dann einfach, weil man es nicht gewohnt ist, nichts zu hören, fängt man dann an, in diese Felsen rein, die Trolle zu sehen und so die Sachen aus den alten Sagen und so weiter. Wenn man halt da oben ist, ist es einfach stimmig, dass man dann einfach an solche Naturwesen dann anfängt zu glauben.
Ja, vor allem Island, was da wahrscheinlich auch noch für die Stille beiträgt. Ich glaube, es sind um die 350.000 Einwohner überhaupt und über 50% wohnen ja eigentlich im Ballungsgebiet Reykjavik.
Mhm.
Du hast gesagt, ihr seid auch ein bisschen weiter rausgefahren. Mhm. Ist es, wie verteilt sind das? Das sind so kleine Siedlungen, so nach 20, 30 Kilometern, oder sind da immer mal wieder vereinzelt Häuser?
Ja, aber man findet eigentlich beides, hauptsächlich eigentlich mehr die vereinzelten Häuser. Island, da hast du, wenn du da durch die Gegend fährst, also man muss vielleicht anders anfangen. In Island gibt es zwei Straßen, die man kennen muss. Die eine ist der Golden Circle, die ist 200 Kilometer lang und führt einmal im Kreis, so beginnt bei Reykjavik und endet halt auch bei Reykjavik, wie es halt bei einem Kreis so üblich ist. Und den fahren alle Touristen, weil da sind alle wichtigsten und schönsten Sehenswürdigkeiten in Island zu sehen. Man hat einmal die Stelle, wo die Platten von Europa und Amerika aufeinandertreffen. Sie treffen ja nicht aufeinander, sie driften ja auseinander. Hoffentlich hat das jetzt meine Geolehrerin nicht gehört. Dann gibt's ein paar Kilometer weiter ein Geysir zu bewundern, der alle 5 Minuten sein kochend heißes Wasser nach oben spritzt. Und dann gibt's noch den großen Wasserfall. Die sind halt alle auf diesem Golden Circle. Und man ist es eigentlich immer so, wenn man da entlang fährt und man sieht so, ach guck mal, da vorne stehen ziemlich viele Autos, dann ist da immer irgendwas und dann steigen da alle aus. Wir haben auch die meisten Touristen einfach immer wieder getroffen an den nächsten Sehenswürdigkeiten. Und die zweite Straße, die man in Island kennen muss, das ist die Ringstraße. Die führt quasi einmal über 1000 Kilometer um die ganze Insel drumherum. Die ist bei Touristen auch sehr beliebt. Da fahren sie halt einfach, wenn sie wirklich alles von Island sehen wollen. Das ist nur für 2 Wochen relativ wenig. 2 Wochen sind zu wenig Zeit, wenn man da 1000 Kilometer entlang fährt, und 1000 Kilometer ist halt auch happig, wenn man das immer im Auto sitzt, da hat man ja auch nicht so viel Bock drauf, wenn man seinen Urlaub macht. Andererseits, man könnte dann auch noch mehr Sachen sehen. Es gibt zum Beispiel im Norden der Insel Island gibt es zum Beispiel Whale-Watching-Touren, da kann man dann rausfahren, wenn einem nicht schlecht wird, und Wale angucken. Ja, sowas zum Beispiel. An sich ist Island ein extrem vielseitiges Land. Also man hat im Prinzip fast alles. Man hat hohe Berge, man hat Gletscher, auf denen man rumlaufen kann. Man hat aber auch wieder weite Steppen, wo man über Kilometer weit einfach gucken kann. Und da ist quasi nichts außer Gras. Dann hat man heiße Quellen, in denen sich die Touristen tummeln. Und manche heiße Quellen sind auch so heiß, dass man da gar nicht rein kann. Dann stinkt es an anderen Stellen wieder so ganz erbärmlich nach Schwefel. Man hat Staub- und Aschewüsten, wenn man wenn man da durchläuft. Da staubt alles und ja, ich habe mir teilweise gedacht, ich will eigentlich mal, wollte ich eine Wüste besuchen, und nach dem Urlaub habe ich mir gedacht, nö, muss gar nicht sein, habe ich schon erlebt. Ja, sowas halt. Aber wichtig, was wissen die meisten vielleicht gar nicht so, Island hat keine Wälder. Früher war das eine ganz bewaldete Insel, und dann kamen die Wikinger und haben angefangen, die Wälder abzuholzen. Und in Island wächst alles extrem langsam, weil es eben eine kalte Klimazone ist. Wir haben Bäume an manchen Farmen gesehen, wir haben gedacht, die sind 10, und dann hat man uns gesagt, ach nö, die hat mein Vater gepflanzt, die sind 30 bis 50 Jahre alt. Also das Zeug wächst sehr langsam, auch das Islandmoos, das man überall auf den Lavafeldern findet, das wächst so langsam, dass man uns gesagt hat, tretet da nicht drauf, man sieht die Fußspuren noch 15 Jahre später. Und wir haben Stellen gesehen, da also auch wieder solche Aschewüsten, da ist seit dem Vulkanausbruch 1477 war es, glaube ich, die kennt diese ganzen Daten auswendig, wenn die Vulkane hochgegangen sind, ist da einfach nichts gewachsen. Bei uns wären da schon riesige Urwälder, das wäre so ein Donauwald wäre da im Prinzip schon gewachsen, und da wächst nichts, weil es eben so eine windige Insel ist, und die ganzen Pflänzchen, die sich da hinsetzen wollen, um da zu wachsen, die werden buchstäblich sandgestrahlt. Da wächst einfach quasi nichts.
Was war so dein Highlight vom Trip?
Also mein persönliches Highlight, das war an einem Gletscher, wenn die Gletscher schmelzen, ja, das haben die uns auch gesagt, die Amerikaner fragen mal, oh, is it melting? Und dann sagen sie mal, yes, it is melting. Und wir waren an einem Gletschersee und da waren, die sind die ganzen Eisbrocken, die abgebrochen sind, sind da rumgetrieben, sagt man das so, hoffentlich hört meine Mutter nicht zu, die ist Deutschlehrerin übrigens. Also jedenfalls, das war alles voll mit diesen Eisbrocken, und die haben wunderschön blau geschimmert in dem Licht, weil es ist eine flache Landschaft, du hast wenig Wolken und dadurch einen blauen Himmel, und dann ist auch das Wasser unglaublich blau. Ich habe noch nie so blaues Wasser gesehen. Und dann bei diesem Gletschersee, es gab einen kleinen Zufluss, so 500 Meter weiter dann ins Meer rein, wo diese ganzen Eisbrocken ins Meer reingeschwemmt wurden, und die waren dann, werden diese Eisbrocken an diesem schwarzen Lavastrand wieder angespült, und der Strand heißt auch Diamond Beach, und wenn man da gewesen ist, dann weiß man auch warum, weil es so schön aussieht, dieser schwarze Sand und da drauf dieses glitzernde weiße Eis und dazwischen noch ein paar Seals, na, wie heißt das auf Deutsch, Seehunde oder Robben, irgendwie sowas, die dann noch dazwischen rumspielen. Das war ziemlich cool.
3 Worte, mit denen du Island jetzt im Nachhinein beschreiben würdest?
Also das erste würde ich aufschreiben, Vielseitigkeit. weil es eben tatsächlich, was ich gesagt habe, Berge, Gletscher, Steppen, heiße Quellen und sowas, die haben einfach alles. Und dann das zweite würde ich sagen, Zeitreise, weil Island ein geologisch extrem junges Land ist. Das ist ein paar Millionen Jahre alt. Das ist ja eben an der Grenze der europäischen und amerikanischen Platte entstanden. Und du hast da Sachen, die, so muss es bei uns vor einigen Millionen Jahren oder hunderttausend Jahren auch ausgesehen haben. Du hast schroffe Felslandschaften und ja, oder diese Gletscherläufe, wo dann einfach als ein Vulkan ausgebrochen ist und das ganze Wasser geschmolzen ist, wurde einfach alles weggespült und flachgespült. Da ist dann einfach 5 Kilometer im Prinzip Strand. Ja, aber halt ist im Prinzip halt Kieswüste. So muss es bei uns eben auch mal ausgesehen haben. Deshalb würde ich sagen Zeitreise. Und wie soll ich das in Worte fassen? Es ist einfach, es ist nicht nur ein stilles Land, es ist auch einfach ruhig. Du bist da und es gibt eigentlich, außer dem Groll, den man selbst mitbringt, gibt es keinen Grund, sich aufzuregen. Also würde ich sagen Ruhe, ja.
Würdest du jederzeit wieder nach Island gehen?
Ich würde wieder nach Island gehen, vielleicht diesmal an ein bisschen an eine andere Ecke, um was anderes zu sehen. Aber andererseits, ja, ich habe viel, wir haben einfach viel in Island gesehen. Vom Geysir, es gibt 100.000 Wasserfälle gefühlt, die haben hier so viele Wasserfälle, es ist unglaublich. Eisberge und Gletscher, also wir haben echt viel erlebt und das war echt cool, das war cool, ja.
Das heißt, im Sommer, als abschließende Frage, ja, da ist da ewig lang hell und im Winter ewig lang dunkel. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Jein. Ja, also eigentlich schon. Insofern haben wir es gemerkt. Wir haben in diesen 2 Wochen gemerkt, dass jeden Tag früher dunkel geworden ist. Also dieser Unterschied ist zwischen Tag und Nacht, der ist deutlich größer. Wir waren am Anfang, als wir da gewesen sind, war glaube ich um 11 Uhr war es noch hell und gegen Ende hat es dann schon gegen 10 angefangen zu dämmern. Das ist eben dieser Unterschied, weil es im Sommer ewig lang hell ist und im Winter ewig lang dunkel. Das mittelt sich dann halt eben mit der Zeit.
Dann sage ich schon mal vielen Dank für deinen Eindruck aus Island.
Ja, sehr gerne.
Jetzt haben wir das Nördliche abgegrast, würde ich schon fast sagen. Jetzt gehen wir ein bisschen in wärmere Regionen und zwar Richtung Barcelona, in Richtung Spanien. Vorher passend zu Island Mondscheinbrüder von Kellerkommando. Radio Free FM mit der Plattform und heute geht's bei uns um Reisen. Am Mikrofon ist der Dominik und gegenüber von mir, da hockt jetzt die Can. Zuerst mal Hi an dich, schön, dass du auch da bist.
Hallo.
Willst du dich mal kurz den Hörern vorstellen?
Ja, also ich heiße Can Chandin und komme aus China und ich komme auch der Voss und mache ich gerade ein Praktikum und ja.
Und du warst ja in Barcelona, wenn mich nicht alles täuscht. Und neben einer extrem guten Fußballmannschaft hat natürlich Barcelona auch noch einiges mehr zu bieten. Es ist die zweitgrößte Stadt, liegt am Mittelmeer. War bei dir auch der erste Weg in Barcelona erstmal ein Strand?
Ja, am ersten Tag waren wir schon am Strand und es ist ziemlich groß. Und da gibt es auch sehr viele Wassersportarten. Zum Beispiel, ich bin Jetski gefahren, war richtig cool und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Man muss sich auch trauen, halt schnell zu fahren, sonst lohnt es sich nicht. Und Parasailing bin ich auch gefahren.
Was ist das, Parasailing?
Parasailing ist, jemand fährt unten ein Boot und du bist ganz weit oben und kannst halt Barcelona von oben betrachten.
Ah, okay.
Ja.
Wie lange warst du in Barcelona?
Ich war nur für 4 Tage.
Im Sommer oder?
Ja, im Sommer.
Jetzt in den Sommerferien?
Mhm, in den Sommerferien. Und dort ist, sagt man, es ist 25 Grad, aber es fühlt sich an, als ob es 30 Grad wäre, weil es so schwül dort.
Allgemein, was hat dir an Barcelona am besten eigentlich gefallen?
Ja, das Essen dort zum Beispiel. In Deutschland ist es ja so, dass am Abend dann bei 8 Uhr schon nichts mehr läuft und dort fängt es erst um 8 Uhr an. Da laufen sehr viele Menschen rum am Abend und es gibt auch so Stände, die verkaufen dann so Schmuck und so Sachen und ich finde die Atmosphäre am Abend dort viel schöner.
Mit wem warst du in Barcelona?
Ich war mit meiner Mama und die Freundin von meiner Mama.
Und in den 4 Tagen, was habt ihr alles gemacht? Du hast gesagt, Wassersport am Anfang oder halt am Strand. Ging es danach auch noch in die Stadt?
Ja, also am nächsten Tag sind wir ins Zentrum gefahren und dort gibt es halt so einen bekannten Markt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil in Deutschland gibt es sowas nicht. Ist sowas wie ein Sonntagmarkt, aber nur 10-mal größer und da gibt es halt Meeresfrüchte und die leben dann auch noch. Also man sieht sie nicht tot, sondern die schwimmen da halt und Krebse und die tun die Sachen halt auch gleich servieren. Also man sieht die Tiere da noch.
Wie viel Kultur habt ihr auch mitgemacht? Wart ihr mal in einem Museum drin, mal in irgendeiner großen Kathedrale?
Ja, wir waren in so einem, wir haben die Kirche von außen gesehen. Ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt, aber es war ziemlich voll dort und sehr viele asiatische Menschen auch.
Und wie würdest du in drei Worten, wie würdest du Barcelona beschreiben?
Laut, cool und lustig.
Also würdest du auch jederzeit wieder in Richtung Barcelona gehen? Reizen dich auch andere, oder was reizt dich an Spanien allgemein? Gibt's da irgendwas?
Ja, also Spanier. Ja, halt, mich interessiert halt die Kultur dort und vor allem WM, weil die haben ja gewonnen, wir haben Weltmeisterschaft und wir waren auch dort in der Arena.
Im Camp Nou?
Ja.
Habt ihr auch ein Spiel angeguckt oder einfach nur zur Stadionbesichtigung?
Das war leer, aber die haben uns halt alle gezeigt und drinnen waren Pokale von halt, die da dort gespielt haben.
Du würdest auch jederzeit wieder nach Barcelona gehen? Dann sag ich schon mal vielen Dank für den Eindruck in Richtung Spanien. Jetzt sind wir schon in der warmen Hälfte der Erdkugel. Jetzt würde ich sagen, nach der Musik geht es jetzt mal in Richtung Neuseeland. Da soll das Wetter auch nicht ganz so schlecht sein.
www.freefm.de
FreeFM, ihr hört die Plattform auf der 102,6. Und heute sind wir ja fast schon Plattform Internationale, wenn man das so nennen kann. Drei verschiedenste Länder haben wir jetzt schon abgegrast. Und Gras ist, glaube ich, auch so das richtige Stichwort für Neuseeland, weil darum geht's jetzt im nächsten Block. Neuseeland, eine ziemlich kleine Bevölkerungsdichte, gerade mal um die 18 Einwohner pro Quadratkilometer, ist vertreten ja durch Elizabeth die Zweite aus England. Und die Hauptstadt ist Wellington. So viel mal zu meinen Infos, die ich jetzt mal so spontan aus dem Kopf zu Neuseeland bekomme. Mehr Infos, die wird mir jetzt gleich der Jens darüber berichten. Deshalb erstmal hi Jens und vielleicht nochmal kurzes Vorstellen für die Hörer.
Ja, hi, servus, ich bin Jens Vollzwinkler. Man hat mich die letzten paar Wochen ab und zu mal auf FreeFM gehört, weil ich hier ein Praktikum gemacht habe. Und ich war vor Beginn meines Studiums, also nach meinem Abitur in Neuseeland, für einen Work-and-Travel-Aufenthalt von etwa 10 Monaten.
Work and Travel, du hast schon gesagt, ist da gerade Richtung Australien, Neuseeland eigentlich fast schon das Normalste für Europäer, wenn sie dorthin gehen. Work and Travel, vielleicht als kurze Erklärung, du reist hin und arbeitest.
Genau, also es ist einfach der Gedanke, dass man quasi von zu Hause aus bisschen Geld fürs Hinflugticket, Rückflugticket etc. zusammenkratzt, so dass man eben die ersten 2 Monate vielleicht reisen kann und wenn einem das Geld eben ausgeht, dass man dann sich eine Arbeitsstelle sucht. Manche machen das auch im Voraus, also da gab es viele Beispiele, wo jetzt jemand in Deutschland eine Bäckerlehre gemacht hat, ist dann nach Neuseeland und hat beim Bäcker gesagt, hey, ich habe in Deutschland eine Bäckerlehre gemacht, fragt der neuseeländische Bäcker dann, ja und? Ja, wir haben in Deutschland Schwarzbrot. Und in Neuseeland kennen sie hauptsächlich nur Weißbrot und dann sind sie da immer ganz begeistert.
Wie hast du es gemacht? Bist du dann erst da vor Ort zu den Leuten hingegangen?
Ich bin tatsächlich erst vor Ort zu den Leuten, weil es eine relativ spontane Entscheidung war. Weil ich wusste einfach nach dem Abitur nicht konkret, was ich machen will. Ich habe mich dann mit einem Kumpel unterhalten, der auch Abitur gemacht hat und gemeint hat, ja, er geht nach Neuseeland, das hat sein Bruder auch schon gemacht, für ihn war das ganz klar. Und ich habe mir so überlegt, Neuseeland, da war was. Und ich hatte dann so ein Flashback, wo ich 12 oder 13 Jahre war. Da bin ich nämlich aus dem dritten Herr der Ringe-Film rausgekommen. Und war so begeistert von dem, dass ich gesagt habe, also ich wusste, der ist in Neuseeland gedreht worden und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich will mal nach Neuseeland und sie daraufhin ganz kalt, ja dann fang an zu sparen. Und mein Kumpel hat das halt Neuseeland erwähnt, das war das Stichwort, bin ich zu meiner Mutter, sag mal, habe ich noch das Sparbuch für Neuseeland? Und die dachte sich erstmal so, ich will davon dann ein Auto oder sonst irgendwas kaufen und ich so, nein, ich gehe nach Neuseeland.
Also es war wirklich so von klein auf, so fast auch so mit, so dein Ziel, da gehe ich mal hin.
Ein Stück weit, ja. Also von klein auf, so von 12, 13 etwa.
Ja, trotzdem krass. Also, und du hast gesagt, knappe 10 Monate lang. Also warst du am Anfang dann auch erst Sightseeing und dann nacharbeiten? Bist du gleich in die Arbeitswelt rein?
Ich bin Anfang September in Neuseeland angekommen. Also da ist so Frühling, beziehungsweise geht, ja doch, Mitte Frühling kann man sagen. Und ich war dann erstmal bis September, Oktober auf jeden Fall unterwegs. Ab November hieß es dann, je nachdem, welchen Bauern bzw. welchen Industriebetrieb man eben gefragt hat, hieß es dann, ja, die Ernte geht demnächst los oder die Ernte geht erst in 3 Wochen los. Tatsächlich war es dann so, dass ich da ein bisschen Zeit vertrödelt habe, weil ich erwartet habe oder ich die Rückmeldung bekommen habe, ja, demnächst gibt es dann Arbeit in der und der Region. Habe dann eben auf diese Arbeit gewartet, aber weil sich das Wetter bisschen unpassend verhalten hat, hat sich eben die Ernte etc. verzögert. Aber das war dann tatsächlich kein Problem. Dann hat man sich eben die Region konkret angeschaut und ab Ende November bis Dezember bis zum Januar hin habe ich dann in einem Weinberg gearbeitet. Und wenn man nach Stuttgart zum Beispiel fährt oder auch nach Heilbronn, da sieht man dann auch immer mal wieder diese sehr langen Reihen mit den Weinreben. Und ja, was tut man auf einem Weinberg? Wichtig ist, dass die Weinrebe nach oben wachsen kann und zwar möglichst gerade. Das heißt, das sind immer wieder Pfosten mit Nägeln und ganz unten an diesen Pfosten sind ganz lange Drähte, die vom Anfang der Reihe bis zum Ende gehen. Und je nach Wachstumsstadium darf man dann 8 Stunden pro Tag diese Drähte dann eben da in den richtigen Nagel reinhängen. Und das Ganze nennt sich dann Wiretacking.
Und das war dann die ganze Zeit deine Tätigkeit oder hast du dann irgendwann nochmal die Arbeitsstelle gewechselt?
Ich habe noch die Arbeitsstelle gewechselt. Ich habe noch in einer Muschelfabrik gearbeitet. Ich war 3 Tage lang Muscle Opener. Man kann sich das echt so vorstellen. 40 Leute stehen an einem Fließband. Von der einen Seite kommen tonnenweise Muscheln. Diese Muscheln muss man dann nehmen. Man bekommt ein Messer, das meines Erachtens nach zu stumpf ist, um diese Muscheln zu öffnen. Immer noch scharf genug, um sich zu schneiden. Das habe ich 2-mal geschafft. Fanden die nicht so toll, wegen Lebensmittelsicherheit etc. Dann öffnet man diese Muschel. Ein Teil kommt eben weg. Teilweise sind da auch Algen etc. drin. Das muss auch raus. Und eben das Fleisch, beziehungsweise die Muschel mit dem Fleisch, wird dann weiterverarbeitet. Und ich habe da am ersten Tag gemerkt, okay, ich bin handwerklich einfach nicht wirklich geschickt. Bin zu meinem Supervisor gegangen. Hey, du, der Job ist nichts für mich. Kann ich irgendwas anderes machen? Und er so, ja, nee, probier das noch ein paar Tage. Und am zweiten Tag habe ich gemerkt, okay, gut, nee, ich komme da nicht rein und bin dann zum Manager. Und beim Manager habe ich dann eben gesagt, hey, sorry, ich bin nicht sonderlich gut mit den Händen, gib mir irgendwas anderes. Und der hat gemeint, ja, er hält mal Rücksprache. Am dritten Tag hat der Supervisor dann endlich akzeptiert, dass ich nicht gut mit den Händen bin, hat dann dementsprechend gesagt, ja, ich bin entlassen. Bin ich zum Manager und habe gesagt, hey, Entschuldigung, ich habe das seit dem ersten Tag gesagt. Und dann bin ich in die Nachtschicht gekommen. In der Nachtschicht haben sie Mais verarbeitet. Und da habe ich draußen gearbeitet mit einem Neuseeländer zusammen, wo dann ein großer Behälter war, wo man Maiskolben immer quasi wieder reinwerfen musste. Die Maiskolben sind dann von dem Behälter aus auf ein Fließband gekommen, sind dann nach drinnen. Drinnen standen dann Leute wiederum am Fließband und haben die Maiskolben quasi nach schönen und nicht so schönen aussortiert. Die schönen wurden dann auf ein anderes Fließband gelegt. Dieses Fließband war etwa 30 cm über dem anderen und dann hat man eben teilweise 8 Stunden lang genau diese Bewegung gemacht, also den Maiskolben vom einen Fließband auf das andere. Und die schönen sind dann eben so komplett im Supermarkt gelandet und die weniger schönen sind dann eben zu Dosenmais verarbeitet worden. Und das ganze Grünzeug vom Maiskolben ist dann eben noch teilweise entfernt worden. Da gab es dann eben bei mir draußen auch wieder ein Laufband, wo dann der ganze Abfall quasi rausgekommen ist. Und da musste ich dann eben immer schauen, dass da nichts verstopft etc. Und wenn es dann eben mal technische Probleme oder sonst was gab, dann ist das durchaus passiert, dass die Fabrik mal für 3 Stunden still lag. Und ja, also es hört sich jetzt tatsächlich sehr eintönig an. Also die Arbeit drinnen am Fließband, glaube ich, dass das eintönig wäre. Wer sich gerade überlegt, so will ich das wirklich tun? Die Frauen oder allgemein Leute mit etwas längeren Haaren haben den Vorteil, die können sich nämlich einen Dutt machen Und in diesen Dutt passt super ein wunderbarer kleiner MP3-Player. Und dann kann man während der Arbeit Musik hören.
Du Fuchs.
Ey, meine Haare waren damals noch kurz. Da ging das nicht.
Ja, also für alle, ich weiß ja, durchs Radio sieht man nicht, Jens hat eine sehr lange Haarpracht, um es mal so zu formulieren. Also ich sag mal, da täten jetzt vielleicht auch schon zwei MP3-Player reinpassen. Allgemein, du hast ja gesagt, nach dem Abi, du wusstest nicht, was du machen sollst. Hat dir der Trip bei deiner Entscheidungsfindung geholfen?
Ja und nein. Also man lernt definitiv, also man durch Work, also durch die Arbeit lernt man verschiedene Berufe kennen und man merkt vielleicht, dass es gute Berufe gibt und weniger gute Berufe. Also sprich, eintönige Fließbandarbeit ist vielleicht nicht so, ohne jetzt irgendjemanden runterwerten zu wollen oder sonst was, aber ist vielleicht nicht für alle so das erstrebende Ziel. So als Ferienjob oder so kann man das mal gut machen. Also wir haben zum Beispiel auch, also alle Backpacker haben eigentlich fast 7 Tage die Woche durchgearbeitet. Einfach, was sie sich gesagt haben, dann können sie schneller reisen gehen. Hm. Es hat mir also einerseits eine Motivation zum Wiederlernen gegeben, also dass ich weiß, dass ich was anderes machen will. Andererseits natürlich, ich war vorher am Wirtschaftsgymnasium Friedrich List und die meisten meiner Klassenkameraden und die aus den Parallelklassen haben direkt angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Und über die Zeit in Neuseeland hatte ich dann natürlich auch mit denen Kontakt und habe eben gefragt, hey, wie ist denn so das Wirtschaftswissenschaftenstudium? Inwiefern unterscheidet sich das jetzt von den BWL und VWL Schulklassen, was wir da hatten? Und da kam da eben meistens was Positives zurück. Und da dachte ich eben, okay, gut, wenn mir das damals in der Schule Spaß gemacht hat, dann macht mir das wahrscheinlich auch im Studium Spaß. Und so gesehen habe ich dann, dadurch, dass ich andere vorgeschickt habe, eine gewisse Orientierung bekommen.
Würdest du jederzeit wieder nach Neuseeland gehen?
Definitiv. Also man muss dazu sagen, dass ich die meiste Zeit mit 2 Freunden unterwegs war und wir uns zu dritt einen Van gekauft haben. Und das nächste Mal würde ich tatsächlich alleine gehen. Nicht, weil es schlecht war mit den beiden, wo ich unterwegs war, aber weil es anders ist. Also wenn man in der Gruppe reist, dann muss man auf die Gruppe Rücksicht nehmen. Wenn man alleine ist, dann okay, ich gehe jetzt einfach in die Richtung. Und nicht so, hey, in welche Richtung wollen wir?
Ja, hat einfach ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit da noch mit.
Ja, das allemal.
Ja, dann sag ich schon mal vielen Dank an dich, Jens, für die Einblicke jetzt Richtung Neuseeland. Wir hören jetzt nochmal ein kurzes Musikstück und danach gehen wir noch Richtung Krakau und wahrscheinlich vielleicht, wer weiß, noch Richtung Indien. Boys Don't Cry. Und wir sind jetzt wieder bei Radio Free FM in der Plattform. Am Mikrofon ist der Dominik und bei uns geht's heute um Reisen. Wir haben eigentlich schon die komplette Kugel durch, was jetzt vielleicht noch fehlt. Auch Eindrücke aus dem leichten Osten Europas. Und jetzt ist der Samu vor mir im Studio.
Servus.
Und er war in Warschau. Das ist
Krakau.
Mhm. Und Krakau ist die zweitgrößte Stadt des Landes. Da würde ich sagen, fangen wir doch mal mit der Stadt an. Krakau, was sind so deine Eindrücke aus der Stadt?
Ich bin sehr, sehr positiv überrascht aus Krakau nach Hause gekommen. Also passt auch von der Reihenfolge, weil zuerst war ich in Krakau, dann in Warschau. Und natürlich, man hat so ein bisschen das Vorurteil, okay, man geht nach Polen in Urlaub. Ist da jetzt alles betonblockig, schäbig und irgendwie ein bisschen trashig? Und gerade in Krakau, muss ich sagen, hat sich das überhaupt nicht bewahrheitet. Krakau hat eine Altstadt, wo einem wirklich das Herz stehen bleibt, mit unglaublich krassen, riesig großen, tollen, großbürgerlichen Gebäuden aus dem Mittelalter. Man hat eher szenisch Stadtteile, die von der Lebendigkeit an Kreuzberg erinnern, in zum Beispiel einem alten Kasimirz, einem alten jüdischen Viertel, wo Synagoge an Hipster-Café steht. Und man hat in Krakau auch eine super tolle, ich sag mal, Energie, was da an linker und alternativer Kultur abgeht. Krakau ist eine Stadt, das war, ich glaube, im 12. Jahrhundert gab es da schon die erste theologische Fakultät Polens und inzwischen natürlich auch philosophische, was Krakau einfach zum geisteswissenschaftlichen Zentrum macht Polens. Und da sind einfach viele coole Leute. Also ich habe im Nachtleben auch in irgendeiner Bar dann irgendwelche lustigen Hipster kennengelernt und wir hatten eine Menge Spaß und für Wodka.
Gerade die Altstadt, die ist in einem sehr schönen Stil bebaut, finde ich. Also als ich in Krakau war, das ist so ein Bild, das mir hängen geblieben. Also diese Altstadt, du stehst da vor so einer Kirche, es ist alles in diesen alt, bunt, schon leicht maroden Bauten, aber dieser Charme der Stadt, den fand ich damals so. Das war von Anfang an, war da irgendwie was da.
Ja, also ich finde, man merkt in der Stadt, dass die in Krakau, dass da echt viel einfach auch erhalten geblieben ist. Also ich finde immer zum Beispiel in Ulm, ich glaube Ulm, wenn die Altstadt, also die eigentliche Altstadt, das Frische Viertel war ja früher das Armviertel, wenn das alles nicht im Krieg zerstört worden wäre, dann hätten wir sowas auch. Aber da sind auch einfach noch diese alten Prachtbauten von irgendwelchen Handelsfamilien oder was auch immer, wo man einfach mit ein bisschen Fantasie sich denken kann, oh mein Gott, wie toll. Und natürlich auch von den, da war ja auch mal ein Königshaus, gibt's eine Kathedrale auf einem Berg in einer riesig großen Burg. Und dieser Burghof ist aus Marmor, also der Boden ist aus Marmor. Und man steht da und denkt sich nur, wie abgefahren ist das eigentlich?
Ja, und danach ging es ja bei dir dann nach Warschau, Hauptstadt Polens. Über 1 Million Einwohner mehr als in Krakau ging dementsprechend auch mehr Kultur in Warschau?
Gar nicht unbedingt. Nee, also ich hatte auch Spaß in Warschau und Warschau hat auf jeden Fall seine Ecken. Aber auf jeden Fall, was man aus Warschau sagen muss, da hat sich das Klischee von grauen Betonbauten bewahrheitet. In Warschau wurde ja im Zweiten Weltkrieg wirklich systematisch, auch nach der Eroberung wurde einfach Warschau kaputt gemacht aus, einfach so. Also so, als man dann wusste, okay, man verliert den Krieg, hat man einfach in Warschau Häuserblocks gesprengt, weil man gesagt hat, okay, wir wollen nicht, dass die Russen das haben. Wodurch Warschau inzwischen einfach dann von den Russen erstmal breite sechsspurige Straßen und Blockbauten und jetzt in den 90ern, 2000ern durch den Kapitalismus, der da auf Polen reingebrochen ist, stehen da aber auch ganz viele Wolkenkratzer. Also wirklich, es gibt in keiner deutschen Stadt so viele Wolkenkratzer wie in Warschau. Alle so 250 Meter hoch, Glastürme. Andererseits ist es dann irgendwie eine sechsspurige Straße. Da ist ein kaputtes Haus, wo niemand mehr drin wohnt. Es steht leer. Dann steht da ein Blockhaus mit hässlichen Balkons und einer abgebröckelten Fassade. Und dann steht da ein 200 Meter Wolkenkratzer von irgendeiner Bank. Absolut abgefahren. Und ich meine, so eine große Stadt, da geht immer was an Kultur, aber wirklich, vielleicht muss man das auch mehr entdecken, man muss mehr Insider sein. Krakau ist relativ klein, da kommt man auch über die Weißreiseführer oder sowas schnell mal an coole Orte und an coole Bars. Aber in Warschau, da eine Bar, die hat mich begeistert, aber ansonsten, naja, war cool, aber.
Wie lange warst du in Polen?
Nur eine halbe Woche. Also ich wollte in beide Städte mal reingucken, wie gesagt, mal so angucken, wie ist Polen? Es ist wirklich so blöd, aber dann reicht es auch wieder.
Würdest du jederzeit wieder dahin fahren?
Tatsächlich überlege ich mir mal ein Erasmus-Auslandssemester in Krakau zu machen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber bis dahin will ich dann auch in andere Ziele noch verreisen.
Ja, andere Ziele verreisen. Perfekte Überleitung zum gegenüber von mir sitzenden Paul.
Moin.
Den kennen wir auch von FreeFM.
Ja, ja. Doch, ich denke.
Gibt es jetzt so einen leichten anderen Touch auf Reisen? Weil bei dir steht die Reise erst bevor.
Genau. Ich reise nach Indien jetzt am 10. Oktober. Das sind auch nur noch 2 Wochen gute. Dann sitze ich im Flieger mit einem Freund zusammen, der ja auch mal mit Sendung macht, whatever. Naja, auf jeden Fall geht es nach Indien. Erstmal im Norden. Einfach da die Berge genießen. Das ist, glaube ich, total interessant dort. Ich meine, da in Himalaya, da hast du teilweise von 2000 Meter unten hast du plötzlich einen Blick auf Mount Everest und so weiter. Ich glaube, das wird sehr interessant. Und ja, dann geht's in Süden natürlich auch nach Goa und so weiter. Wo wohl jeder hingehen würde. Aber in Goa, da kenne ich auch ein paar Leute. Dementsprechend mal schauen, wie es da wird. Die Eindrücke aus Indien mitnehmen. Indien ist ja riesig. Das ist ja kein Land. Das ist ja fast ein Subkontinent. Oben im Norden leben eher asiatisch aussehende Menschen, unten die ähneln dann doch wieder, denkst wieder, bin ich in der Türkei, einfach nur von den Leuten her, wie sie aussehen. Also Indien ist total breit gefächert, deshalb da jeder siebte Mensch auf der Welt ist Inder, sogar mehr. Also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, knapp 1,4 Milliarden Einwohner in Indien. Und die Bevölkerungsentwicklung, die ist auch noch steigend. Also von dem her, da hat schon einiges an Menschen da unten. Allgemein, deine Reise, ist die schon knapp komplett durchgeplant? Hast du dir Spielraum gelassen?
Ja, also wir haben uns sehr viel Spielraum gelassen, vor allem, weil ich von vielen, die auch in Indien waren, gehört habe, dass man Indien nicht groß planen kann. In Indien, da kommt der Zug halt dann irgendwann. Der weiß nicht mal der Typ am Schalter, wann der genau kommt. Da buchst du halt dein Ticket, dann setzt du dich am Bahnhof. Und dann kann es halt sein, dass der Zug 3 bis 6 Stunden Verspätung hat, mal kommt er ein bisschen früher. Also du kannst in Indien nicht wirklich viel planen. Wir haben uns im Norden, wie gesagt, Rishikesh, das ist so ein Ort, die Yoga-Hauptstadt Indiens sozusagen. Da gehen wir hin, Darjeeling, das ist dann auf der anderen Seite, an der westlichen Nordwesten Indiens. Das kennt man auch, da kommt der leckere Tee her. Genau das haben wir uns vorgenommen und dann eben nach Goa runter. Ja.
Mit welchen
Küste? Mit welchen Erwartungen ich hingehe? Ich glaube mit gar keinen. Also Indien ich weiß nicht, was ich von dem Land erwarten soll. Ich war da noch nie, ich habe so viel Verschiedenes gehört. Also wird total interessant, glaube ich. Aber ich habe echt kaum Erwartungen an das Land. Mal vielleicht ein bisschen sehen, wie es so außerhalb der westlichen Welt aussieht. Also es ist, wird ja immer westlicher dort, aber es ist halt, da läuft es an manchen Gegenden noch ganz anders, das Leben.
Du hast ja auch gesagt, du kennst ein paar in Goa. Wie viel Überzeugungsarbeit haben die leisten müssen, dass du gesagt hast, ich fliege auf jeden Fall runter?
Also die haben eher so mich dazu inspiriert, mal in das Land zu gucken. Und dann habe ich mir das selber sozusagen gedacht, dass ich da mal hin muss. Und dann meinte ein Freund von mir, ach, da komme ich doch mit, klingt interessant. Ich habe jetzt auch Zeitenweilchen, meinte er. Wir sind ja mit der Schule fertig, dementsprechend kann man sich mal frei nehmen. So. Einfach so, man hat ja sowieso eigentlich nichts zu tun. Ne?
Allgemein, Indien, hast du dir bewusst gesagt, ich gehe nach Indien? Kam das erst so mit der Zeit? Oder ja, gab es auch noch andere Reiseziele, die für dich da in Erwägung gekommen sind?
Also ich, ganz früher, das ist schon sehr lange her, da war ich wahrscheinlich 14 oder sowas, da wollte ich mal in die USA. Aber mittlerweile denke ich mir halt, ob du jetzt in den USA bist oder hier, im Prinzip, das Leben läuft nach derselben Uhr. Das System ist im Prinzip so vom Grund her dasselbe und ich wollte einfach mal was komplett anderes erleben. Einfach mal raus, einfach hier aus dem Trott. Indien hat sich dann so ergeben, weil ich eben Leute kenne, die sagen, da kannst du das machen. Komm doch mal zu mir vorbei oder so.
Wie lange wirst du dann in Indien bleiben?
Gute drei Monate. Also für Indien, das ist ein Riesenland. Wie gesagt, da braucht man ordentlich Zeit, auch zum Reisen. Wie ich schon gesagt habe, die Züge sind da weder schnell noch pünktlich. Ja,
da wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel, viel Spaß auf
Dankeschön.
Der Reise.
Danach vielleicht spreche ich auch noch mal in der Jugendredaktion drüber oder so. Dann im Januar, da könnt ihr dann nochmal einschalten, wen es interessiert.
Genau, und sonst sage ich schon mal vielen Dank an alle, die jetzt auch hier waren und über ihre Reisen berichtet haben. Ich habe eindeutig wieder was Neues auf meiner To-Do-Liste stehen und das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr rumreisen. Ja, ich könnte jetzt schön erzählen, dass ich die ganze Zeit in Ulm oder in Gingen war. Ist vielleicht nicht ganz so spannend wie jetzt, wie jetzt irgendwo anders hinzufahren. Deshalb nochmal vielen Dank. Das war die Plattform heute auf Radio Free FM. Es ging
heute auf Reisen, ja.
Heute auf Reisen. Plattform Internationale. Wir waren von Schottland über Neuseeland in Indien und hatten noch einen kurzen Stopp in Island. Also,
Polen.
Und in Polen. International Alter. Vertreten. Am Alter. Mikrofon war der Domme und ich sag schon mal, vielen Dank fürs Zuhören.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.